Der heutige Predigttext steht in Johannes 14, die Verse 1 bis 4. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Vertraut Gott und vertraut mir. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn. Ja, ihr habt ihn schon gesehen. Da bat Philippus, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meine Worte nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens meinen Taten. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr also in meinem Namen erbittet werden, das werde ich tun. Wir hören jetzt die Predigt.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass es hier Leute gibt, die mich gar nicht kennen. Ist gut. Das heißt, ihr seid etwas neuer hier, die ihr mich nicht wirklich kennt. Wir sind auch neu hier. Wir sind sozusagen Zugezogene. Aber das heißt, wenn ihr neu hier seid, heißt es, ihr sucht was. Ihr sucht was beim Ehrenmann, bei Jesus. Und es ist gut. Sucht weiter. Sehr gut. Wir, das heißt meine Frau und ich und unsere drei Jungs, wir wohnen erst seit ungefähr anderthalb Jahren hier. Direkt um die Ecke da drüben, hier drüben, auf dem Berghof. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum ihr meine Sprache erst so ein bisschen in euren Kopf simultan übersetzen müsst. Es ist richtig, wir kommen nicht direkt von hier. Wir kommen aus Schwaben. Also, ja, es ist ein bisschen überraschend jetzt, gell? Also, vielen Dank für eure persönliche simultane Übersetzung. Jeder für sich selber. Sehr gut. Wir haben keine Untertitel heute. Okay. Bevor wir hier nach Uedem kamen, waren wir 12 Jahre lang im Senegal. In Westafrika. Können wir es kurz halten? Danke. Dort im Senegal waren wir tätig mit einer Missionsorganisation an einer Schule für Kinder von Missionaren, internationale Schule. Jetzt arbeiten wir in Cornerstone. Das ist ein internationales College für zukünftige Missionare, direkt hier an der Grenze nach Holland drüber. Deswegen wohnen wir jetzt hier in Uedem. Ich habe euch so ein kleines 1-Minuten-Video mitgebracht von unserer früheren Heimat, vom Senegal. In dem Video werdet ihr an einer Stelle ein gelb-blaues Fahrzeug sehen. Dieses gelb-blaue Fahrzeug, das wird nachher sehr entscheidend für die Predigt. Okay? Probiert mal, ob ihr das erkennen könnt. Gucken wir mal. Vielleicht können wir die Lichter ausmachen. Dort haben wir 12 Jahre gewohnt. Wer hat das gelbblaue Fahrzeug gesehen hier im Film, Kurt? Aber hallo hier. Ich habe so eins mitgebracht hier. Also es fährt nicht ganz original, aber ihr könnt vielleicht die Ähnlichkeit irgendwie erkennen hier. Also die Fahrer von diesen Fahrzeugen, die heißen dort Car Rapide. Und wer vielleicht ein bisschen Französisch kann, erkennt, das soll heißen schnelles Auto. Man hat ja verschiedene Herangehensweisen an schnell, gell? Und die Fahrer, die sind richtig stolz auf ihre Autos, deswegen tun die immer richtig bemalen außenrum, weil wer hat schon ein Auto? Und dann ist man richtig stolz, ein Auto haben zu können. Egal in welchem Zustand so ein Auto ist, Hauptsache bemalt. Und wenn man jetzt genau guckt, alle diese Fahrzeuge, die haben nämlich eine ähnliche Aufschrift. Manches ist ein bisschen anders wie bei uns, der Verkehr ist ein bisschen dichter und man kann etwas kreativer auf dem Fahrzeug sitzen. Aber jetzt gucken wir nochmal genau an, was in den Fahrzeugen sehr ähnlich, also fast gleich in den Fahrzeugen ist.
Steht überall Taliban drauf.
Oh. Gucken wir das nochmal größer an hier. Gehen wir weiter. Nochmal weiter. Steht überall das Gleiche. In der Mitte kann man das sehen. Könnt ihr das sehen, was da drauf steht? Dann gucken wir es nochmal im nächsten Bild nochmal größer an hier. Da steht Talibé. Könnt ihr das erkennen? Oben links ist so ein bisschen hier kunstvoll gemalt. Talibé, Sheikh. Also wenn man es hier genauso, Scheik. Könnt ihr das erkennen? Talibé Scheik, Talibé Sheikh. Was bedeutet das? Das auf allen diesen Fahrzeugen steht was drauf. Talibé ist so ein französisch-arabisch gemixtes Wort und bedeutet Taliban. Heißt es jetzt, dass in allen diesen Fahrzeugen die Fahrer irgendwelche bewaffnete Männer sind hier? Und man muss da richtig aufpassen? Gar nicht. Das bedeutet, sie sind alle Schüler. Taliban, das Wort heißt nichts anderes wie Schüler. Und die sind Talibé Sheikh, das heißt, die sind Schüler vom Sheikh. Was nichts anderes heißt wie Scheich. Ein Talibé, ein Schüler von einem Scheich und nicht von irgendeinem Scheich. Aber vielleicht können wir noch eine Folie zurückgehen. Das heißt, Schüler von diesem Scheich Amadou Bamba heißt er. Das heißt, die Fahrer, die sagen, ich bin ein Schüler von der auf der rechten Seite hier, Scheich Amadou Bamba. Amadou Bamba lebt schon lange nicht mehr. Der ist seit über 100 Jahren tot. Die sagen immer noch, ich bin ein Schüler von dem Scheich Amadou Bamba. Der ist mein Lehrer. Der ist der, wenn ihr mich seht, seht ihr Scheich Amadou Bamba. Wer ist Scheich Amadou Bamba? Das war der Gründer der größten Muslimbruderschaft im Senegal, die bis heute die weitaus größte Bruderschaft ist. Das hier war der Gründer. Und die alle sagen, die Fahrer, und machen das fett auf ihr Auto vorne drauf, ich bin ein Schüler von ihm. Die gehen mit ihrem Glauben ziemlich offensiv um. Und jetzt zurück zu uns. Also ich bin kein Schüler von Scheich Amadou Bamba. Wer ist unser Meister? Wer ist unser Ehrenmann? Jesus. Wir folgen ihm und wollen damit eigentlich nicht hinterm Berg halten. Jetzt, wie können wir das ausdrücken? Deswegen heißen wir, und oft haben wir uns vorgestellt, wenn die fragen, was sind ihr für welche? Ich bin ein Talibe Isa al-Masiya. Talibe Isa al-Masiya. Warum so komisch? Was bedeutet das? Talibe Isa al-Masiya verwenden wir deswegen, weil wenn wir sagen würden, wir sind Christen oder wir sind Christ, dann ist es sofort in den dortigen Leuten im Kopf drin, das sind die mit dem Alkohol, das sind die mit dem Sex, das sind die mit der westlichen Lebensweise, das sind die, die ganz mit Falschem gefüllt sind. Das haben die sofort im Kopf, wenn ich sage, ich bin Christ. Talibe Isa al-Masiya heißt, Talibe, wissen wir, Schüler, Isa bedeutet Jesus. Jetzt Jesus, dieses Wort, diesen Namen haben viele. Aber Isa al-Masiya bedeutet Masiya, Messias. Das bedeutet, ich bin Schüler von Jesus, dem Retter, dem Messias. Und dann sagt dein Gegenüber, okay, wow. Eine ganz andere Reaktion, wie wenn ich sagen würde, ich bin Christ. Sage, ich bin Talibe Isa al-Masiya. Ganz andere Reaktion, obwohl es in unserer Übersetzung genau das Gleiche sagt. Von wem bin ich Schüler? Jesus ist unser Meister, unser Ehrenmann. Er ist es wert, ihm nachzufolgen, richtig? In unserem Text kommt es so plastisch, so greifbar vor, was für einen fürsorglichen Meister wir haben. Jesus kümmert sich um uns, nicht nur jetzt, sondern in Zukunft. Gucken wir da nochmal in unseren Text rein. Ich habe Gerhard Otter gebeten, uns die Bibeltexte, die Abschnitte dann nochmal vorzulesen. Bitte.
Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.
Wow, das heißt ja, Jesus will mich als ewig Nachbarn haben, später im Himmel. Jetzt stell dir mal vor, so in der Ewigkeit so eine Unterhaltung. Hey, hallo, wie sind deine Nachbarn so? Meine Nachbarn? Ich habe den König Jesus als Nachbarn auf Ewigkeit. Das könnt ihr mal sagen. Der Jesus nachfolgt. Mein Nachbar ist Jesus. Ich wohne mit ihm zusammen. Türe an Türe mit Jesus. Unglaublich, oder? Jesus, der Lehrer, der Rabbi. Rabbi hieß ja, war genau das gleiche Wort hier für Lehrer. Der Lehrer der Wahrheit. Er ist die Wahrheit selber. Pastor Christoph Krause hatte ja letzten Sonntag über Jesus als die Wahrheit das so plastisch, klar, anschaulich erklärt. Und bei Jesu Lehre geht es ja nicht irgendwie um Vermehrung von Wissen. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Sondern es geht um Veränderung. Es geht um Herzenserkenntnis, die mich Richtung Jesus bringt. Ich verändere mich auf Jesus zu. Also wenn Jesus der Ehrenmann, der Meister ist, der es weiß, wo es lang geht, wie wir zu Vater und zu Gott kommen, dann bedeutet es ja, dass ich sein Talibe, sein Schüler bin, sein Lehrling. Dann müsste eigentlich auf alle unsere Autos hinten drauf stehen, ich bin Schüler von Jesus, dem Retter. Das wäre genau das Gleiche, wie wenn die Talibe Sheikh draufstehen haben, steht bei uns drauf, Schüler von Jesus. Wow. Das wäre ein Lebensmotto. Das heißt, alles, was ich mache, wie ich mich verhalte, egal ob im oder außerhalb vom Straßenverkehr, würde auf wen zurückfallen? Auf Jesus, weil er ist mein Lehrer. Er ist der nachfolgenswerte Meister. Das heißt aber, ich bin nur der Lehrling. Einfach Lehrling. Egal, ob ich 10 oder 20, 50 oder 80 Jahre alt bin, ich bin der Lehrling. Lehrling klingt jetzt irgendwie nicht so super attraktiv, oder? Es klingt so demütig. Das klingt so, dass man immer wieder Richtung und Anleitung sucht, immer wieder den Meister fragen, wie macht man das? Also jeder von uns, der mal Lehrling war, der weiß, dass es kein wünschenswerter Dauerzustand ist. Außer man hat vielleicht als Hobby Werkstattputzen oder Hoffägen oder sowas. Dann ist es super auf Dauer. Dem Ehrenmann folgen, das klingt gut, gell? Jesus folgen. Ja. Aber ich als Lehrling, das klingt nicht so spannend. Lebenslang. Was macht ein guter Schüler oder ein guter Lehrling aus? Ich habe 3 Ausbilder gefragt. 3 Leute, die regelmäßig Leute ausbilden. Gucken wir uns die mal kurz an. Es war ein Arzt im Krankenhaus. Ich hatte ja da in letzter Zeit viel Zeit verbracht. Dann haben wir hier den Udo. Und dann haben wir hier noch einen Metallarbeiter, einen Schweißer. Die 3 habe ich alle die gleiche Frage gestellt. Was macht ein guter Lehrling aus? Wir hören das gleich, was die geantwortet haben. Nochmal zurück. Wir sind die Schüler von Jesus. Das heißt, was die Ausbilder, was die gleich sagen, hat es was mit mir und meiner Beziehung zu Jesus zu tun? Ich fand es umwerfend. Die 3 haben nicht gewusst, die kennen sich überhaupt nicht. Die 3 wussten nicht, was der jeweils andere sagte. Und ich fand es so stark, was die geantwortet haben. Gucken wir es mal an. Erste vom Krankenhaus.
In meinen Jahren im Krankenhaus habe ich sicherlich mehr als 40 oder 50 Studenten, die ich beaufsichtigt und angeleitet habe. Besonders schätzen tue ich da die Fähigkeit, dass ich, besonders schätzen tue ich, wenn ich mich verlassen kann auf die Studenten, wenn er wirklich verlässlich ist, nichts eigenmächtig macht, sondern das macht, was man ihm zeigt und aufträgt und wenn er fragt, wenn er unsicher ist. Das war grundsätzlich eine solide fachliche Basis voraus und was ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch die Empathie mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, mit den Patienten, mit den Kollegen und dass man nicht nur sein eigenes Interesse verfolgt als Student, sondern wirklich auch versucht darauf zu achten, dass das Wichtigste der Patient ist.
Udo.
Also in den letzten 10 Jahren habe ich circa zwischen 30 und 40 Azubis ausgebildet. Wichtig finde ich Interesse am Beruf und an der Sache, Interesse, was zu lernen und zu leisten und Interesse, mit dem Gegenüber zusammenzuarbeiten. Wichtig ist es auch, gemeinsam ein Hauptziel zu vereinbaren, was zum beruflichen Erfolg des Azubis beiträgt und zum betrieblichen Erfolg beiträgt. Das könnte in unserem Handel zum Beispiel sein, jeder Kunde soll zufrieden unser Geschäft verlassen. Diesem Hauptziel ordnet man sein Handeln, sein Denken und sein Reden unter. Kurze Feedbackschleifen an den Azubi sind wichtig. Wenn der Azubi nach rechts oder links abdriftet, sollte man ihn zurückholen, ohne ihm dabei weh zu tun oder ihn zu verletzen. Es sollte immer das halbvolle Glas Wasser im Vordergrund stehen. Nie das leere Glas. Wichtig ist auch eine gute Beziehung zwischen dem Auszubildenden und dem Auszubildenden. Diese Beziehung muss gepflegt werden, indem man immer versucht, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten.
Metallbauer, Tommy.
Hallo, ich bin Thomas, Metallbaumeister und habe bisher dazu 2x12 Auszubildende als Metallbauer ausgebildet. Drei wichtige Voraussetzungen auf dem Weg vom Lehrling zum Meister. Erstens, den Willen entwickeln, in seinem Beruf theoretisch und praktisch richtig gut zu lernen. Zweitens, die Lernbereitschaft, sich während und nach der Ausbildung immer weiterzuentwickeln und neue Wege und Räume zu entdecken. Drittens, die Chance des Teams zu sehen, die Begabungen und Fähigkeiten von anderen im Team für das Erreichen von Zielen zu sehen und einzusetzen.
Wow, das sind starke Aussagen. Hä? Als ich die Ausbilder gehört habe, die wussten, dass sie heute hier im Gottesdienst sprechen werden, sozusagen, da habe ich mir als Jens genau diese Fragen gestellt in meinem Glaubensleben. Kann sich Jesus auf mich verlassen? Frage ich Jesus im Gebet, wenn ich Dinge nicht weiß, nicht weiter weiß? Was ist das Hauptziel in meinem Glauben, dem ich alles unterordne? Mein Reden, mein Denken, mein Handeln. Pflege ich eine gute Beziehung zu meinem Meister auf Augenhöhe? Habe ich den Willen entwickelt, im Glauben theoretisch und praktisch gut und tief zu sein? Will ich überhaupt meinen Glauben weiterentwickeln? Sehe ich die Chance vom Team, das heißt die Gemeinde, in meiner Nachfolge zu Jesus an meiner Seite zu stehen? Habe ich jemand, der mich persönlich auch die schwierigen Fragen stellen darf, der mich persönlich fragen darf, wie geht es gerade in dein Glauben zu Jesus? Habe ich da jemand? In unserem Text spricht Jesus ja zu völlig begriffsstutzigen Jüngern. Also es muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, wie das interessant hier genannt worden ist. Können wir mal den Text einblenden, bitte? Bitte.
Wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr erkennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater?
Schon unglaublich, dass diese Geschichte hier in der Bibel genau so aufgeschrieben wurde. Das ist eine Rede, wo Jesus zu seinen Jüngern direkt vor seinem Tod spricht, direkt vor Garten Gethsemane. War diese Unterhaltung oder diese Lehrrede von Jesus? Jesus spricht nochmal über die tiefsten geistlichen Wahrheiten zu seinen Jüngern, die jetzt 2 oder 3 Jahre immer bei Jesus waren und Thomas und Philippus, die checken es nicht. Merkt ihr das? Die checken es nicht, um was es hier eigentlich geht. Welcher Weg? Wohin? Welcher Vater? Zeig ihn uns. Und Jesus hat gedacht, habt ihr es nicht verstanden? Und dann weist Jesus den Philippus auch noch zurecht. Und es steht in der Bibel. Zurechtweisung nach 3 Jahren. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Wie kannst du das nur fragen? Ich habe das Gefühl, Jesus war in dieser Situation irgendwie ein bisschen, warum checkst du es nicht nach so langer Zeit? Jesus spricht hier von der geistlichen Ebene. Christoph hatte das letzten Sonntag so gut erklärt. Da geht es um eine geistliche Ebene. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, geht es nicht um irgendeine Ortsveränderung. Jetzt bin ich hier, nachher bin ich dort. Im Johannesbrief sind das hier die einzigen Stellen, wo dieses Wort Weg verwendet wird. Dieses Wort Weg, das hier verwendet wird, heißt griechisch Hodos. Also ich kann eigentlich nicht griechisch, aber ihr könnt es euch irgendwie vorstellen. Hodos, zentrale Stelle hier in der Bibel. Was meint Jesus mit ich bin der Weg? Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dieser Weg, dieser Hodos, was bedeutet das? Hodos, die wussten damals genau, was es bedeutet. Das heißt nicht nur, also wenn wir Weg denken, denken wir irgendwie so eine Strecke zwischen 2 Orten oder so. Die hatten viel mehr im Hintergrund. Das heißt nämlich, ist was Richtungsweisendes. Also mehr wie so ein Fluss. Ein Fluss, der fließt da irgendwie immer in eine Richtung. Also der fließt ja nicht rückwärts. Sowas ist ein Hodos. Also richtungsweisend auf ein Ziel hin. Das heißt, da ist immer Bewegung drin. Nie Stillstand. Bevor es das Wort Christen gab, also Talibe Isa al-Masiya, das war ja erst eine spätere Erfindung, dieses Wort Christen. Wie hießen denn die Jesus-Nachfolger damals? Hören wir mal eine Geschichte, nur ein paar Verse an Saulus, der nachher Paulus wurde, der hat ja Christen verfolgt. Aber damals gab es noch keine Christen, also das Wort gab es noch gar nicht. Wie hießen die damals? Hören wir das mal kurz an, bitte.
Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe.
Da gibt es mehrere Stellen in der Bibel drüber. Christen nannten sich damals die des Weges sind. Das heißt, der Weg, das heißt, die auf eine Richtung hin waren, zielführend. Interessant, das war genau das, was Udo sagte. Könnt ihr euch erinnern? Ein Hauptziel vereinbaren und dem alles andere unterordnen. Er sprach von Hodos, ohne dass er es wusste. Jesus hat ja nie gesagt, ich bin die Stelle, ich bin der Zustand, niemand kommt zum Vater denn durch mich, sondern da geht es nicht um Stillstand, da geht es um Bewegung. Hand aufs Herz, bin ich in Bewegung auf Jesus hin? Bin ich in Veränderung? Oder ist eigentlich bei mir alles gut so, wie es ist? Okay, ich war schon ganz gut mit Jesus bisher unterwegs. So wie es jetzt ist, ist eigentlich gut genug. Oder habe ich diese heilige Unruhe in mir, den Durst, ich will näher zu Gott kommen. Ich will wirklich auf dem Weg unterwegs sein, zu Gott hin. Ich bin unzufrieden, wie es jetzt ist. Ich möchte näher zu Gott wachsen. Stillstand oder Bewegung auf Gott zu? Und was bedeutet denn das ganz konkret, in Bewegung auf dem Weg zu Gott hin zu sein? So eine Art Werkzeugkasten, so eine App, die ich verwenden kann, um täglich ein Stück näher zu Jesus zu wachsen. 3 Punkte. Ich will wissen, wie Jesus wirklich ist. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und dann dieses ehrliche Gebet, das einen Anspruch hat. Zum Beispiel, wir könnten beten, Psalm 143,10, lehre mich so zu handeln, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Ein ganz klares Gebet von einem Schüler zu seinem Lehrer, von einem Lehrling zum Meister. Oder, und jetzt guck nach den Parallelwörtern hier, im Psalm 86,11 sagt es, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erwarte von Gott, vom Heiligen Geist, wenn du dieses Gebet sprichst, dass er antwortet. Erwarte, dass er dein Gebet erhört. Es geht nicht darum, Herr, segne das, was ich vorhab, und lass es gut werden. Sondern es geht, Herr, zeige mir, was du von mir möchtest. Wenn du so ein Gebet betest, lass Gott Zeit zu antworten. Das heißt, nach dem Gebet, mach eine Pause. Und höre, welche Gedanken in den Kopf kommen. Das sind oft Gedanken vom Heiligen Geist. Der Aktive, nachher der Handelnde, das bleibe ich. Was nützen die besten Erkenntnisse, das beste Reden von Gott oder in der Predigt oder in meiner Zeit mit Gott, wenn es beim Erkenntnis bleibt und das war's dann. Mein Denken, mein Handeln bleibt genauso wie vorher, als ob ich es nie gehört hätte. Was bringt es? Meister, du hast ja so recht. Deine Worte sind so gut. Aber ich bleibe, als ob ich es nie gehört hätte. Was? Dann bin ich kein Schüler, dann bin ich kein Lehrer. Dann bin ich Zuschauer. Wie beim Fernsehen. Hat mit mir nichts zu tun. Nee, ich will Talibi, Isa al-Masiah sein. Lehrling von Jesus selber. Lehrling bedeutet, ich will ihm folgen und ich will mich verändern zu ihm hin. Ich bin in Bewegung auf Gott hin. Ich will durstig sein, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Bete dieses Gebet. Ich möchte dir folgen. Warum? Weil Jesus diesen entscheidenden Vers sagt.
Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.
Und zum Schluss noch was. Ich finde es so klasse, dass genau am Schluss unseres Abschnittes so ermutigende Verse stehen. Und ich möchte euch kurz bitten, wenn ihr es schafft, noch kurz die Augen zu schließen und den Vers auf euch persönlich wirken zu lassen, der am Ende von unserem Abschnitt steht.
Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater.
Wow. Amen. Nach dem Gottesdienst